herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ich darf heute Raphael Hebert als Gast begrüßen. Er ist der CEO und Co-Founder von TioHealth. Und Raphael, bevor wir so in die Thematik einsteigen und genauer besprechen, was ihr eigentlich macht, erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Was müssen sie über dich wissen?
Hi Peter, vielen Dank für die Einladung. Super cool dabei zu sein. Ich glaube, auch im Kontext von dem, über was wir gleich reden werden, ist es wichtig zu wissen, ich bin Vater. Ich bin Vater von 2 kleinen Kindern, 1,5 und 3,5 Jahren, lebe in Berlin und wir sind eine internationale Familie. Das heißt, meine Frau kommt aus Brasilien und wir sprechen mehrere Sprachen und sind dementsprechend auch in Berlin ganz unterschiedlich unterwegs. Das vielleicht im Kern zu mir.
Total spannend. Und ich freue mich auch ganz besonders auf die Folge, weil ich ja selbst auch Papa bin. Diese ersten Jahre, über die wir sicherlich dann auch gleich mit eurem Produkt nochmal zu sprechen kommen, ja auch sehr intensiv miterlebt habe. Deswegen auch aus persönlichen Gründen natürlich sehr interessiert an eurer Gründung.
Cool.
Aber bevor wir auf TioHealth zu sprechen kommen und was ihr macht, gib uns noch ein bisschen Kontext. Also du bist ja schon sehr lang in der Startup-Szene unterwegs, hast ja auch mehrere Stationen da drin. Wie ist es dazu gekommen? Was ist so dein Background?
Ja, ich war lange in den Startups unterwegs, war davor auch in Agenturen, also immer in dem Bereich eigentlich junge Produkte und da nochmal ein Produkt-Market-Fit dediziert rauszuarbeiten und dann eben auch die letzten 5, 6, 7 Jahre, vor allem im Digital Health-Bereich bei Self-Appy und bei Oviva, jeweils in den Produktteams. Für uns war zu Beginn tatsächlich das Problem, das Offensichtliche, wo ich später noch drauf zurückkomme, ein ausschlaggebender Grund zu sagen, lass uns da was tun. Das war einfach so ein großes Problem für uns als Eltern und wir haben keine offensichtliche Lösungen auf dem Markt gesehen, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen. Wir, das ist ich und Johannes, mein Mitgründer, ich glaube, das war ein zweiter krasser Faktor für uns, dass wir uns in den letzten 2 Jahren eben auch beruflich kennenlernen konnten, schon gemeinsam miteinander arbeiten konnten und dass es sehr, sehr natürlich war, in der Konstellation dann eben auch zu sagen, wir machen da was zusammen. Also wir ergänzen uns ganz, ganz gut, obwohl wir beide Produktmenschen sind. Also er ist Produktdesigner und ich bin Produktmanager at heart, aber wir haben unterschiedliche Arbeitsweisen. Also er taucht gerne sehr, sehr tief ein und geht unfassbar tief in Research und fundiert seine Entscheidungen so. Und für mich muss architektonisch das Sinn ergeben und ich springe dann gerne auf Entscheidungszüge und da ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und natürlich muss man aber auch sagen, bei dem ganzen zum Teil berechtigten Bashing, was Unterstützung von Startups angeht in Deutschland, wir haben eigentlich ganz gute Strukturen. Also einfach, dass man absehbar in den nächsten 12 Monaten mit ALG 1 beispielsweise oder eben auch Gründerzuschuss eine Unterstützung bekommt, das war für uns ein wichtiger Part zu sagen, lass uns das machen. Wir sind jetzt nicht in der Existenz bedroht mit unseren Familien, er ist auch Vater, weil wir uns entscheiden, Startup-Gründer zu sein. Ich glaube, das ist eine nicht zu vernachlässigende Perspektive darauf.
Also du hast jetzt so ein bisschen schon ausgeholt, wie ihr zur Gründung gekommen seid. Also ich habe mitgenommen, das Problem stand an erster Stelle, das habt ihr gesehen, eine Lücke. Bestimmt war euer Sinn auch aus den folgenden Stationen für Unternehmertum schon ein bisschen geschärft. Jetzt nehmen wir uns aber noch mal zu dem konkreten Thema mit. Was war so der entscheidende Moment und was habt ihr gesehen am Markt, was fehlt und worauf habt ihr euch dann mit TioHealth gestürzt?
Für uns, es hatte auch einen persönlichen Bezug, ne? Und daher kam das so ein bisschen. Vor allem meine Frau und ich sind schon sehr, sehr viel durchs Gesundheitssystem gewandert mit unseren Kindern. Und das war zum Teil extrem frustrierend, dass wir sind mit unseren vagen Bedenken, die man ja auch vor allem als Ersteltern hat, oft beim Arzt gewesen und hatten oft das Gefühl, wir werden entweder nicht ganz verstanden oder nicht gehört oder es scheitert an anderen Dingen. Es war für uns einfach frustrierend. Und ab einem gewissen Zeitpunkt hat es uns extrem geholfen, mit ChatGPT uns vorzubereiten, auf Arzttermine, selbst zu wissen, was können wir selbst tun? Was gibt es überhaupt für ein Angebot auf dem Markt für Eltern? Gleichzeitig war es nicht so angenehm, sehr sensible Daten in so ein Tool wie ChatGPT reinzuwerfen. Und auch wenn man dann beim Arzt erfolgreich war, weil man ein effizienteres Gespräch hatte, bessere Stichworte setzen konnte, die dem Arzt definitiv weitergeholfen haben oder gar große Dokumente erstellt hat und die bereitgestellt hat, lagen die offensichtlich noch nicht beim Arzt so vorhanden, sagen wir mal, im Patienten- oder im Praxismanagementsystem, dass die Daten hätten auch langfristig weiterverwendet werden können. Na, und da war für uns der Ansatzpunkt zu sagen, diese schnelle Hilfe, die teilweise schon viel, viel besser als zu Google-Zeiten ein LLM bieten kann, das nochmal in einem vertrauenswürdigen Kontext bieten und daran ansetzend eben auch einen interoperablen Aspekt mit reinbringen, der dann auch auf der Arztkommunikationsebene weiterhilft und die Daten langfristig eben auch in der Gesundheitsjourney mitnimmt.
Wenn du Tio Health jetzt in so einem Elevator Pitch pitchen müsstest, was wäre dein Pitch?
Wir bauen einen digitalen Lotsen für Eltern von Kindern, ich würde sagen von 0 bis 6 Jahren, rund um die Themen Gesundheit und Entwicklung.
Okay, dann lass uns noch eine Sache vorstellen, bevor wir jetzt in das Produkt in Deep Dive machen, weil ich glaube, das ist auch seine Expertise und das ist auch das Stichwort jetzt hier für die vorgezogene Frage noch, weil du hast ja sehr viel Produktexpertise und ich hast ja auch gesagt, auch dein Mitgründer und ihr habt die ja eingebracht. Was ist denn generell so dein Background und wie schaust du auf so eine Gründung als Produktmensch?
Stimmt, Background, also ich bin Produktmanager, Johannes ist Produktdesigner. Das heißt, wir sind es gewohnt, extrem tief einzusteigen und zu schauen, was bietet der Markt, wie sieht ein System aus. Wir sind initial aus der Problemstellung, aus der Elternperspektive gekommen, haben dann natürlich sehr schnell versucht zu verstehen, woran liegt das und haben schnell festgestellt, auf Arztseite gibt es ähnlich, wenn nicht noch größere Probleme, ein überfordertes Gesundheitssystem. Ärzte haben, gerade Kinderärzte haben das Problem, dass der Nachwuchs nicht so nachkommt, wie eben auch eine ältere Generation wieder rausgeht. Das heißt, es wird sich eher verschlimmern. Die Vergütung, die wächst nicht so mit, wie die Inflation steigt. Das heißt, es wird auch langsam eher zu einem betriebswirtschaftlichen Thema für Ärzte, für Kinderärzte. Das heißt, da tief einzusteigen, das hat uns extrem viel gebracht. Auch im Sinne von im Medizinbereich ein Produkt aufzubauen. Ne? Sowohl bei Cellfepi als auch bei Obiva bin ich in die Air-Zertifizierung aus der Produktsicht mit reingegangen, habe da eben viel gesehen, was Komplexität angeht und so weiter, was einen, glaube ich, als Gründer erstmal extrem schnell erschlagen würde, wenn man da nicht schon ein, zwei Mal eine gewisse Orientierungsphase durchgegangen ist. Und natürlich ein Netzwerk, das extrem viel bringt. Ne? Also einfach den Zugang zu Gründern von Startups oder Scale-ups, wo man Ideen austauschen, auch challengen lassen kann, Market Access-Themen diskutieren kann und relativ schnell dann auch an andere Leute kommt, die einem helfen, einem weiterhelfen. Das hat auch mit dem Thema zu tun. Ne? Das ist nicht nur ein digitales Gesundheitsprodukt, sondern eben auch ein Produkt, das aus unserer Erfahrung, aus unserer Problemstellung rauskommt. Das heißt, jedes Gespräch in der Kita, auf einem Spielplatz, egal wo, hilft extrem viel weiter, weil es entweder zu einer gewissen Validierung führt oder eben auch uns ein bisschen hilft, neu zu kalibrieren oder einfach eine Intro zu einer anderen interessanten Person und Perspektive bietet.
Du wirst also fortlaufend quasi in einer Zielgruppenanalyse und in Marktforschungsthemen mit drinnen
Auf
bei
jeden
jedem
Fall, ja.
Patientenbesuch. Du hattest gerade gesagt, Healthcare grundsätzlich hat dich ja sehr gereizt als Thema, aber jetzt nur aus der Gründerperspektive ist es ja so, dass es ja nicht die einfachste Branche ist, um zu gründen. Deswegen, was hat dich an Healthcare besonders gereizt?
Die Wertstiftung im Endeffekt, also die klaren Problemstellungen, die es da gibt, wo es kaum Diskussionen gibt, dass man da ein Problem löst, dass es wert ist zu lösen und wo man sich auch täglich motivieren kann, daran zu arbeiten. Das ist, glaube ich, vor Jahren schon, als es mich in den Bereich gezogen hat, ausschlaggebend und es war jetzt auch nochmal ausschlaggebend als Gründer, wo man zum Teil wohl wissend in eine, ich sag mal, belastendere Phase reingeht als jetzt in einem Anstellungsverhältnis. wo es einem einfach diese extra Motivation gibt, dass man auch an einem Problem arbeitet, das man selbst für extrem wertvoll hält, das auch zu lösen.
Jetzt lass uns mal so ein bisschen Deep Dive in TU Health machen. Und ich finde immer, es ist am einfachsten für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es im ersten Schritt immer so mal ein Praxisbeispiel an die Hand zu bekommen. Also vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht denn so ein Lösungsansatz von euch genau an in der Praxis aus?
So, man kann sich vorstellen, na, also es sind mehrere Teile, die für uns relevant sind. Wir wollen dieser Begleiter sein für Eltern, der zu jeder Zeit Fragen zu Gesundheit und Entwicklung beantworten kann. Das sollen niederschwellige und kurzweilige Themen sein, wie beispielsweise, mein Kind hat gerade diese Beere gegessen. Ist das gefährlich? Die neuen Technologien relativ einfach machbar ist, dass die Beere zugeordnet werden kann und einem so eine Ersteinschätzung gegeben werden kann, ob das gefährlich ist, ja oder nein, und auch was man weiter beobachten soll. Das ist so ein ganz akuter, kleiner Fall. Es geht aber auch, wir sind getrieben von komplexeren Themen, na, Entwicklungsthemen, wo man sagt, man hat so ein Gefühl, na, entweder im Umgang mit anderen Kindern oder in der Körperhaltung, wie mein Kind sich bewegt oder was die Sprachentwicklung angeht, dass man einfach Sorgen hat und sich Gedanken macht, ist da was, wo ich mich jetzt mehr drum kümmern sollte? Und ist das zum richtigen Zeitpunkt jetzt ein Fall, mit dem ich zum Arzt gehen sollte? Zu wissen, was soll ich beobachten in solchen Fällen und das wiederum effizient mit dem Arzt zu besprechen, was dann über, ja, ich sag mal, eine Klassifizierung, da kommt ein hysterischer Vater mit ganz normalen Vatersorgen zu. Oh nein, das sind jetzt Begriffe, die machen für mich als Arzt einen Unterschied und ich schaue mir das oder das genauer an. Da eine Unterstützung zu bieten, ist für uns das Ziel.
Und wenn ich jetzt sozusagen diese Ersteinschätzung in der Hosentasche habe, wo hört denn die Beratung von euch auf und wo ist es dann eher eine ärztliche oder eine medizinische Behandlung, die dann sich anschließt? Also ich stelle mir vor, dass es manchmal gar nicht so leicht ist zu entscheiden, wo man selbst mit dem Produkt weiterhelfen kann und darf und wo es dann wirklich zu dem Spezialisten, egal ob es jetzt ob es ein Arzt ist, ein Psychotherapeut oder ein Physiotherapeut oder was auch immer, wann leitet ihr weiter und bis wohin könnt ihr so im ersten Schritt als Coach in der Hosentasche dienen?
Wir geben prinzipiell Orientierung. Also was, glaube ich, wichtig ist, wir wollen bewusst im präventiven Bereich sein. Das hat, ne, wenn man sich jetzt irgendwie als Gründer auch, wenn jetzt andere Gründer zuhören, das hat natürlich regulatorische Gründe. Wir wollen kein Medizinprodukt sein zum Start. Das würde die Kosten extrem hochschrauben und wäre extrem komplex für uns überhaupt Fuß zu fassen. Das hat aber auch andere Gründe. Und zwar wollen wir sehr nah an Ärzten andocken und an der Problemstellung auf Ärzteseite. Und da gibt es einfach eine ganz, ganz klare Grenze. Und die ist, ich will nicht, dass Eltern mit Diagnosen und einer Überzeugung, mein Kind hat das, in die Praxis kommen. Das heißt, da ist für uns auch die Grenze. Wir wollen Orientierung bieten, was Symptome angeht. Wir wollen Orientierung geben, was es jetzt wert ist, weiter zu beobachten. Wir wollen Red Flags auch dementsprechend identifizieren und sagen, ne, da musst du aber auf jeden Fall aufpassen und auf jeden Fall zum Arzt gehen. Prinzipiell wollen wir aber da eher, ne, wie gesagt, Klarheit geben und durchs System navigieren. Das heißt, ist es jetzt ein Sprachentwicklungsthema, ist trotzdem der nächste Ansprechpartner erstmal dein Kinderarzt. Aber beim Kinderarzt gehst du dann eben mit konkreten Bedenken und konkreten Fragen, die dir Tio hilft zu formulieren, einen Schritt weiter. Und ich glaube, da liegt so der Kern in dem, was wir machen. Orientierung bieten, seine eigenen Bedenken nochmal klar fassen zu können und damit dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Arzt zu gehen. Das ist in der Primärversorgung überwiegend eben auch in erster Linie der Kinderarzt.
Wie schaut es dann ganz konkret in der Praxis aus, dass ihr sicherstellen könnt, dass diese Empfehlungen in der Orientierung auch zum Beispiel den medizinischen Standards entsprechen? Wie stellt ihr das sicher?
Wir arbeiten zusammen mit Kinderärzten. Das heißt, wir haben jetzt in unserem Advisory Board eine sehr, sehr erfahrene Kinderärztin, die über 30 Jahre lang praktiziert hat. Das heißt, wir arbeiten mit Qualitätszirkeln. Die Quellen, die wir verwenden, kommen rein aus der ärztlichen Perspektive, aber auch aus pädagogischer Perspektive. Und wir arbeiten da auch mit Institutionen zusammen, die beispielsweise Kita- oder Sozialarbeiterperspektive mit reinbringen, um das sicherzustellen. Wir haben natürlich mit Johannes, meinem Mitgründer, einen sehr erfahrenen Produktdesigner. Das heißt, die Übertragung in sehr, sehr einfacher und klare UX, die einfach auch verständlich ist, diesen medizinischen Input wiederum auch übertragen kann in was sehr, sehr Verständliches. Und jederzeit, wenn es neue Erkenntnisse gibt, Studien etc. oder auch neue Daten vom RKI, fließen die entsprechend in unser Produkt mit ein.
Stelle ich mir das so ein bisschen vor, du hast am Anfang gesagt, mit ChatGPT etc., das hat auch schon weitergeholfen, aber sensible Daten möchte man dann doch nicht so teilen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ihr Kunden ansprecht, oder wir müssen überhaupt noch darüber reden, ob B2C dann eure Kundschaft ist, aber sagen wir mal Nutzer, wenn ihr Nutzer ansprecht, wie nehmt ihr die Bedenken zum Thema Datenschutz und wie. Oder gibt es die überhaupt? Vielleicht auch vorneweg die Frage, vielleicht gibt es diese Bedenken ja auch gar nicht so sehr. Wie stellt ihr sicher, dass ihr mit der Nutzung ja da den Nerv der Zeit trefft und da auch Bedenken aus dem Weg räumen könnt?
Datenschutz ist ein großes Thema und Vertrauen das andere, was miteinander natürlich verlinkt ist. Wir nehmen in der Kommunikation beziehungsweise auch generell, wie wir das aufbauen, da die Sorgen im Sinne von einfach GDPR-konform und Qualitätsmanagement-konform zu arbeiten. Das nehmen wir mit aus eben der Erfahrung aus den anderen Startups im Gesundheitsbereich. Das setzen wir auch, obwohl wir kein Medizinprodukt zertifizieren wollen, schon mit einem ordentlichen Qualitätsmanagement um, müssen wir auch, um einfach auch diese Differenzierung, wir sind kein Medizinprodukt, klarzustellen. Noch viel wichtiger ist allerdings die Thematik Vertrauen, ne? Also gerade wenn es um Gesundheit geht, auch noch Kindergesundheit, da setzen wir drauf, unser Produkt mit Kinderärzten, mit Verbänden, die auch Kinderärzte vertreten, egal ob aus einer klinischen Perspektive oder aus einer niedergelassenen Perspektive. Die binden wir fix mit ein. Also das ist für uns ein ganz, ganz klares Zielbild, in der Produktentwicklung schon vom Tag 1 diese Perspektive mitzudenken und abzuholen. Auch Hebammen beispielsweise haben da eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht nur was Markteintritt angeht, ne? Also diese Zeit nach dem Wochenbett, wo man diese Bezugsperson verliert und dann mental wechselt auf den Kinderarzt. Aber eben auch der Kinderarzt. Das ist der Ansprechpartner zu jeglichen Gesundheitsfragen und wahrscheinlich auch darüber hinaus, auch wenn es systemisch so nicht vorgesehen ist. Aber die Perspektive ist einfach elementar. Das heißt, da sind wir auch gerade auf der Suche nach Partnerschaften, wo wir einfach sehr, sehr systemisch diese Perspektive einarbeiten können und dementsprechend auch den Eltern gegenüber versichern können, was wir hier machen. Das ist jetzt nicht kommt jetzt nicht nur aus einer Perspektive oder ist jetzt kein Produkt, mit dem man einfach nur mal ein bisschen Umsatz machen will. Nee, es kommt vom Herzen. Wir sind Eltern, kreieren was für Eltern, aber in enger Zusammenarbeit mit Ärzten.
Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Wer sind eure Kunden? Erklär das mal ein bisschen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr euch in dem Bereich Prävention aufgestellt habt.
Es sind drei Phasen, würde ich sagen. Na, wir wollen jetzt primär auf Eltern zugehen. Wir sind aktuell in der Phase, dass wir eine Beta-Version haben und eine Handvoll, sage ich mal, von Eltern, 50 bis 100, haben sich bisher registriert und sind auch noch aktiv in der Nutzung, die abzuholen und sicherzustellen, dass es einen Mehrwert gibt. Das ist erstmal kostenlos. Ab nächsten Jahr wollen wir dann in eine B2C-Phase gehen. Das heißt, das ist eine Premium-Variante, also eine kostenlose gibt und eine Premium-Variante. Das sind dann Features wie beispielsweise, ich kann das Kinderprofil mit meinem Partner teilen, wo dann Power-User eben einen Mehrwert drin sehen und auch dazu bereit sind, hoffentlich uns schon frühzeitig für den Service, den wir leisten, zu bezahlen. Wir wollen dann wiederum im Sinne von ZPP-Präventionskurs in die Versorgung eintreten. Das heißt, wir wollen für Eltern sehr, sehr zeitnah einen Stresspräventionskurs anbieten, der dediziert für die Phase die ersten Kinderjahre gedacht ist. Das heißt, die Eltern dort primär an die Hand nehmen. Und damit haben wir eben schon die Möglichkeit, ein völlig kostenloses Premium-Produkt anzubieten, weil man eben diese Premium-Variante kostenlos zu diesem Kurs dazu bekommen würde. Und jeder, der den Kurs abschließt, eben auch das Geld 80 bis 100% erstattet bekommen von der Kasse. Und in der dritten Phase dann eben auf die Kassen direkt zugeht und sagt, hier, wir haben schon diesen systemischen Impact, wir haben schon sehr, sehr erfolgreich Eltern geholfen, wir arbeiten erfolgreich eben auch mit einem Stresspräventionskurs. Jetzt wollen wir über Verträge sprechen und wollen schauen, wie wir uns noch besser ins System integrieren, dass wirklich flächendeckend für alle Eltern das Premium-Produkt eben auch verfügbar ist, kostenlos.
Ich glaube, es ist ganz interessant, auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn man das ein bisschen erklärt, was so ein ZPP-Kurs ist. Also wir reden da über den Paragraph 20, und vielleicht magst du es in deinen eigenen Worten nochmal ein bisschen erklären. Also die Idee ist, einen Kurs anzubieten, so wie ich das mitbekommen habe, und man kriegt die App sozusagen on top zu diesem Kurs dann in dem Fall, um eine Kostenerstattung von der Krankenkasse über diesen Paragraph 20 zu realisieren, richtig?
Genau, das ist ein bewährtes Modell von digitalen Startups. Der erste Schritt, weil es einfach ein sehr, sehr klar definierter Schritt ist, ist zu schauen, wo können wir andocken im Rahmen von Stressprävention. Das sind ganz klare Leitlinien, die es dort gibt, um dann eben auch einen Präventionskurs, auch einen rein digitalen Präventionskurs anbieten zu können. Und damit ist man in der Versorgung quasi drin und kann dann die nächsten Schritte gehen. Na, natürlich kommt das auch mit gewissen Vorgaben aus ZPP-Perspektive, was wiederum eine Art Check ist für Krankenkassen. Na, wenn ihr schon bei ZPP drin seid, dann wissen wir, ihr habt ein gewisses Qualitätsstandard und das ermöglicht uns, mit euch jetzt weiterzuarbeiten. Und deswegen ist es ein erster Schritt, der ein wichtiger strategischer Market-Access-Schritt ist, eher als dass es jetzt die lukrativste und die langfristige Business-Case-Perspektive bieten müsste. Na, dann müsste man schauen, wie es dann anläuft, aber das ist jetzt eher ein Zwischenschritt für uns.
Ich finde es ja immer ganz interessant, weil, also mein Hintergrund ist ja auch aus der Prävention. Deswegen, man verkauft in Anführungsstrichen ja ein Thema, was viele erst zukünftig haben. Jetzt ist es bei euch schon naheliegender, weil es sind ja Eltern, die sich in naher Zukunft mit diesen Themen beschäftigen müssen. Dennoch ist es immer so, bei Präventionsthemen, man muss ja eine Aufmerksamkeit erstmal für ein erklärungsbedürftigeres Produkt schaffen. Wie ist es euch gelungen, bisher so die ersten Testnutzer zu generieren und auch vielleicht auf der anderen Seite die angesprochenen Ärzte für euer Thema zu begeistern, dass sie überhaupt Lust haben, mit euch das Ganze zu entwickeln?
Erstaunlich einfach, muss ich sagen, weil es doch für viele Gruppen, ich sage, es spricht jetzt nicht 100% der Eltern an, na, dass man mal unsicher ist. Es gibt Studien, die zeigen, 50% der Eltern sind mal unsicher und haben Bedenken und um die 10% der Eltern haben konstante Bedenken. Na, und dann kann man sich auch vorstellen, wenn man es dann mit anderen Statistiken vergleicht, was Entwicklungsstörungen angeht und chronische Krankheiten oder Frühgeburten, dass man dann sehr schnell auch einfach bei den Eltern ist, die tatsächlich valide Bedenken haben, die eben entsprechend wichtig sind, dass es da zu einer Diagnose kommt und zu einer Therapie kommt. Und da ist auch der Kern der Problematik, ne, die auch Ärzte sehen. Ärzte haben auf der anderen Seite das Problem, also bei Kinderärzten 69% der Besuche sind Bagatellfälle. Das heißt, sind Fälle, die jetzt nicht unbedingt relevant sind, dass man beim Kinderarzt aufläuft. Phasenweise haben wir auch bis zu 80% gehört, ne, aber 90% ist eben diese eine Marke. Das heißt, auf der Arztseite gibt es eine unglaubliche Offenheit, was Lösungen angeht, die potenziell Gesundheitskompetenz, Systemkompetenz stärken auf Elternseite, um eben nicht den nächsten Fall in der Praxis zu haben, könnt ihr mir sagen, ist die Entwicklung normal, wo man als Arzt dann mit den 3 Minuten im Quartal erstmal ja, dasteht und sich eigentlich sehr, sehr viel mehr Zeit nehmen müsste. Da ist es sehr viel wertvoller zu sagen, man spricht mal mit der Kita. Das ist eine andere Perspektive und da gibt es auch Kita-Berichte und das hilft einem dann viel besser dann als Arzt, diese Kita-Perspektive nochmal zu hören, weil die es auch gewohnt sind, das so zu formulieren, dass es dem Arzt wirklich weiterhilft, zu sagen, hey, da ist was, da schauen wir jetzt näher nach, da muss es in die Diagnostik gehen, da muss es vielleicht auch in Richtung SPZ gehen, sozialpädiatrische Zentren, wo sich mehrere Spezialisten dann den Fall anschauen oder eben nicht. Und wenn man dann weiter ist, das ist das nächste Problem auf Arztseite, wenn man dann tatsächlich auf der SPZ-Warteliste ist, dann dauert es nochmal 6 bis 12 Monate, um überhaupt einen Termin, einen Ersttermin zu bekommen. Das ist nochmal eine andere Sache. Und da sind dann nochmal ganz andere Probleme, die ans Tageslicht kommen, wie beispielsweise jetzt in Berlin haben wir gehört, bis zu 50% der Eltern sprechen gar kein Deutsch, die beim SPZ landen. Das heißt, da bietet sich digitale Unterstützung durchaus an. Einige kommen nicht mit wirklich einer schönen, aufgeräumten Historie. Warum sind sie überhaupt da? Was waren die initialen Bedenken? Welche Arztberichte gibt es schon? Welche Diagnosen gibt es schon beispielsweise? Das heißt, auch da zu unterstützen und zu helfen, dass man einfach einen effizienten Termin hat, ist sehr, sehr wichtig. Oder Termin wahrnehmen. Und dann nach so viel langer Wartezeit, 30% tauchen dann gar nicht erst auf. Das macht das System extrem ineffizient. Und da anzusetzen mit einem Lotsen, mit einem digitalen Lotsen, hat sehr, sehr viel Potenzial und das sehen sowohl Eltern als auch Ärzte.
Wo würdest du denn sagen, wo unterscheidet ihr euch gerade von anderen Produkten am Markt, die im ähnlichen Bereich tätig sind? Oder gibt es die überhaupt? Wo habt ihr euer Alleinstellungsmerkmal?
Ich würde sagen, die Niederschwelligkeit, also dass wir wirklich sehr fokussiert im pädiatrischen Bereich eine niederschwellige Lösung von Eltern für Eltern anbieten können und dementsprechend die Nutzung eine ganz andere ist, eine einfachere ist, als wenn man jetzt, also auch vor allem die Qualität eine bessere ist, als wenn man jetzt auch als Laie ein generisches LLM nutzen würde. In dem Kontext auch Datenschutz. Wir achten darauf, dass die Daten deutsche Server nicht verlassen. Wir geben dem Ganzen entsprechende Guardrails. Wir haben natürlich auch unsere Limitierungen, was Medizinproduktregulatorik angeht. Und der klare Fokus auf Eltern und die Kommunikation bzw. die Eltern-Arzt-Beziehung. Das für uns ist wichtig, dass es nicht zu einer weiteren Belastung vom System führt oder dass es eine Belastung für die Eltern-Arzt-Beziehung ist. Dazu wissen wir eben ganz genau, mit der Kooperation mit Ärzten, welche Informationen sind essentiell in dieser Kommunikation und wo führt es eher zu Konflikten und zu einer, ja, ich sag mal, nicht wertstiftenden Information, wenn man, oder Haltung, wenn man damit zu den Ärzten geht. Also ich hoffe, ich konnte es zusammenfassen und
Ja,
auf den Punkt bringen.
vielleicht nochmal so eine technische Frage hinten nach. Auf was für ein LLM greift ihr denn zurück? Sind es mehrere? Ist es ein spezifisches oder habt ihr da eine eigene Entwicklung? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist gerade keine Eigenentwicklung, das ist auch ganz, ganz bewusst. Wir sind ein bisschen vorsichtig mit den LLMs. Das heißt, wir nehmen da nicht die aktuellsten, sondern eher die, wo es eben schon entsprechende Hinweise gibt und Studien gibt, wie sie im Gesundheitsbereich agieren können. Aktuell verwenden wir ein Modell von OpenAI und sind da allerdings eigentlich wöchentlich, monatlich am Schauen, welches LLM eigentlich jetzt geeigneter sein könnte für unsere Use Cases und bauen die entsprechend so ein mit A-Guardrails. Das heißt, dass es eben nicht in die Diagnostik geht, dass es eben nicht in die Therapie geht und B mit einer entsprechenden Guidance. Also wir definieren Fälle, wir haben gerade 150 Fälle definiert, die uns ermöglichen, den Kontext ein bisschen besser zu definieren und dementsprechend dem Modell ein bisschen Unterstützung zu geben und mit einem Agent-System im Hintergrund zu vermeiden, dass es zu sehr, wie gesagt, in die Richtung Diagnostik geht oder zu sehr in die Richtung Confirmation Bias geht oder zu sehr in Richtung Halluzinierung geht.
Was sind denn so typische Felder, typische Funktionen, wo ihr jetzt schon mit den ersten Usern seht, die werden besonders nachgefragt von eurer Lotsenfunktion? Gibt es da schon Bereiche, wo ihr sagt, hey, da wird TioHealth besonders genutzt?
Es ist tatsächlich in der aktuellen Phase so, dass wir ein Modell haben, wo wir sehen, beziehungsweise ein Setup haben, wo wir sehen, wie oft genutzt wird, aber nicht, was genau genutzt wird. Das heißt, aktuell erreichen uns die Daten nicht. Also ich kann nicht sagen, welcher Fall am besten genutzt wird. Ich kann sagen, welche Fälle ich oder jetzt die Leute in meinem näheren Umfeld das Produkt am ehesten nutzen. Das ist für uns in der aktuellen Phase die sicherste Variante, einfach um mit Datenschutz auch verantwortlich umzugehen. Schränkt uns natürlich in der Entwicklung gerade ein bisschen ein, muss man dazu auch sagen. Meine persönliche Perspektive ist vor allem Beobachtung. Das heißt, ich halte alles fest. Ich sage so alles, wo ich so denke, oh, das könnte irgendwann mal für irgendeinen Arzttermin relevant sein. Das halte ich fest. Das hilft mir enorm. oder diese schnelle Checks, wenn sich ein Stich entzündet, was soll ich tun, wie soll ich das beobachten, dass ich da eine schnelle Unterstützung bekomme und eben nicht hektisch zur Apotheke rennen und irgendwas drauf schmier, sondern eher dann sehr, sehr bedacht das Ganze beobachte, vielleicht einen Kreis drumherum mal oder die und die Beere hat mein Kind gegessen, dass ich dann eben auch schnell entweder eine Orientierung bekomme, die mir schon reicht, oder weiß, ah, warte mal, da gibt es ja den Notruf in Berlin, den Giftnotruf, lass mich den mal anrufen. Na, das ist für uns auch wichtig, Stichwort Lotse, dass wir auf andere Gebote aufmerksam machen, Angebote aufmerksam machen im Gesundheitsbereich.
Was sind denn so die Funktionen, die ihr als nächstes implementieren wollt oder wo ihr sagt, hey, das macht in naher Zukunft Sinn, dass das Tio erweitert?
Worauf wir extrem achten, ist, die Kommunikation zu verbessern auf der einen Seite. Das heißt, Nutzern wirklich Orientierung zu geben in Gesprächen mit den Ärzten. Da haben wir mehrere Ideen, wie wir das optimieren können. Und Interoperabilität, das heißt, von einem semi-strukturierten Health Log, das quasi automatisch generiert wird in den Gesprächen mit Tio, dass wir das in Format bekommen, das mehr und mehr Fire entspricht und dementsprechend besser und besser anbindbar ist, perspektivisch muss man sagen, an die EPA, an die elektronische Patientenakte oder eben an das Praxismanagementsystem.
Das lässt uns ja schon ein bisschen so rübergehen zu dem Ausblick. Vielleicht wollen wir den nochmal wagen. Was sind denn so mittelfristig und langfristig eure Ziele? Ich rede jetzt nicht von mehreren Jahren. Lass uns mal erstmal so kurzfristig, das nächste Jahr haben wir so ein bisschen an funktional angerissen, aber sicherlich habt ihr auch unternehmerisch bestimmte Ziele und dann vielleicht so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Jahre, wo ihr eure Reise hinseht.
Ja, wir wollen auf jeden Fall der etablierte Teil der digitalen pädiatrischen Versorgung in Deutschland, aber auch darüber hinaus sein. Und das ist das Ziel und wollen jetzt in den nächsten Schritten, das ist vielleicht in 5 Jahren, ne, das ist das 5-Jahres-Ziel, und in den nächsten Schritten wollen wir schauen, dass wir vor allem die Partnerschaften mit Politik, aber auch relevanten Verbänden, Entwicklungspartnerschaften schließen und da einfach die Systemperspektive konstant mitdenken. Na, wie gesagt, das ist nicht nur von Eltern für Eltern, sondern eben auch Stichwort Vertrauen. Das kommt aus der Entwicklungspartnerschaft mit etablierten Partnern heraus. Ein anderes Ziel ist die Seed-Runde. Wir sind davon überzeugt, dass es der richtige Ansatz ist, auch aus einer, ich sag mal, ökonomischen Perspektive an das Thema ranzugehen. Das ist einfach ein Spannungsfeld, das meines Erachtens nach als Produktmanager die besten Produkte hervorruft, aber das bedarf eben in so einem komplexen Feld auch Fremdkapital und Risikokapital. Das heißt, Seed-Runde für uns ist Anfang nächsten Jahres ein sehr, sehr wichtiges Ziel, dass wir überhaupt weitermachen können.
Wo siehst du denn ganz deine persönliche Reise hingehen? Also ist es die Rolle, die du jetzt hast? Hast du vor, die Rolle ein bisschen zu verändern? Bleibst du der Produktguy bei Tio Health? Stellst du noch Leute ein, die noch smarter sind und du konzentrierst dich auf die Zusammenarbeit mit der Politik? Wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
Ja, das ist eher Zweiteres, ne? Also wir sind schon zu zweit, was Produktarbeit angeht. Das heißt, Johannes übernimmt da schon extrem viel. Aber wir sind auch zu zweit. Das heißt, wir machen auch extrem viel zusammen. Aber es bildet sich jetzt schon heraus, dass es dann eher ja in Richtung wirtschaftliche Verantwortlichkeit geht. Das heißt, Investor Relations, Public Relations, aber eben auch mit Politik mehr in Austausch zu gehen, mit Verbänden mehr in Austausch zu gehen und die Perspektive mehr abzudenken.
Ja, Raphael, wir haben persönlich angefangen, so mit deinem Hintergrund. Jetzt stelle ich dir noch ein paar, also beziehungsweise zwei persönliche Fragen zum Abschluss. Und die stellen wir jedem Gast. Die erste Frage ist: Was ist das Erste, was du morgens machst, damit du gesund in den Tag startest? Oder vielleicht auch eine Routine, die über den Tag stattfindet. Es muss nicht unbedingt der Morgen sein.
Ja, der Morgen, der ist sehr abhängig von den zwei Kids und vom Schlaf, den wir davor bekommen haben. Der ist an jedem Tag anders, auch wenn wir uns das anders vorstellen. Was ich aber mache, das kommt dann ein bisschen später, sobald ich die Kids in die Kita gebracht habe, nehme ich mir nochmal Zeit, 20 bis 30 Minuten zu laufen. Das bietet sich gerade auch an, von uns zu Hause bis hier in den Accelerator, wo wir gerade sind. Sind es genau 20 bis 30 Minuten zum Laufen. Und das hilft mir enorm, um einmal runterzukommen und von diesem Familien, ja auch teilweise Stress auf Arbeit umzuschalten.
Die zweite Frage ist, wenn es einen Gesundheitsmythos gäbe, den du sofort aus der Welt schaffen könntest, dann lass uns da jetzt mal teilhaben, was ist dieser Mythos, den du aus der Welt bringen möchtest?
Auch da, ich glaube, aktuelles Thema für uns, dieses Fieber ist gefährlich und muss sofort gesenkt werden, was man ja vor allem, wenn man dann kleine Kinder hat, so ein bisschen aus der ganz frühen Zeit, na, wenn die Babys ganz, ganz klein sind, mitnimmt, dem ist nicht so, ne? Und sobald das Kind ein bisschen älter ist, ist es sogar sehr, sehr wertvoll, abzuwarten und zu sehen, welche anderen Warnsignale gibt es, um überhaupt dann weitermachen zu können. Das müssen wir auch lernen. Aber ich glaube, da gehen fast alle Eltern durch. Und wenn man das einmal sehr, sehr frühzeitig klarstellen könnte, wäre das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
Ja, Raphael, du hast ein bisschen angedeutet, was die nächsten Ziele sind. Deswegen auch nochmal ganz spannend. Wer sollte sich unbedingt bei euch melden? Wen wollt ihr überhaupt jetzt im nächsten Schritt ansprechen?
Ja, vor allem eben, na, auf der einen Seite Angel-Investoren, die einen Bezug haben. Es kann ein persönlicher Bezug sein, selbst Eltern sein oder im Gesundheitswesen aktiv sein. Das ist für uns gerade elementar, um überhaupt weiter existieren zu können. Auf der anderen Seite Vertreter von Institutionen, die ein ähnliches Ziel verfolgen wie wir. Das muss nicht mal unbedingt Vertretung von Ärzten sein. Das sind auch jetzt schon öfter in Kontakt gewesen mit Vertretern aus von Jugendämtern beispielsweise oder Elternhilfen. Einfach um dort möglichst viele Perspektiven mit einbauen und einbeziehen zu können.
Ja, und wo kann man das am besten machen? Also wo kann man sich vielleicht mit dir austauschen oder mehr zu Tio Health erfahren?
Einerseits über unsere Website tiohealth.de und auf der anderen Seite über LinkedIn sind wir auch sehr gut erreichbar.
Super. Raphael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr, dass wir uns nächste Woche nochmal hören und so ein bisschen noch Insights aus deinem Gründeralltag mitnehmen können und Tipps. Aber jetzt erstmal, ja, super spannende Reise und danke, dass du sie mit uns geteilt hast.
Vielen, vielen Dank dir. Danke, dass ich da sein durfte.